Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dem Batterie-Podcast. Heute mit dem Thema elektrische LKWs. Und dazu habe ich drei Herren in der Runde. Und zwar einmal Manfred Kuchelmeier. Er ist zuständig für die Kommunikation des Joint Ventures Nikola Iveco Europe GmbH. Iveco wird gemeinsam mit der Nikola Motor Company den Nikola TRE in der Fertigungsstätte Ulm bauen. Grüß Sie, Herr Kuchelmeier.
Guten Tag zusammen.
Dann Stefan Hayek, Journalist bei der Wirtschaftswoche. Seit einigen Jahren widmet er sich im Ressort Innovation und Digitales intensiv der Elektromobilität. Unter anderem für seine einschlägige Kolumne High Voltage bekannt, gehört er heute zu den profiliertesten Journalisten im Bereich der Antriebswende. Hallo, Herr Hayek.
Hallo.
Und natürlich wie immer dabei Professor Dr. Fichtner. Er ist Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm, stellvertretender Direktor am Helmholtz-Institut Ulm, Sprecher des Exzellenzcluster Polis und Sprecher der Forschungsplattform Celeste. Guten Morgen, Herr Fichtner.
Guten Morgen.
Ja, ein Zuhörer hat mir geschrieben, ich soll mich kürzer fassen in den Einleitungen. Deswegen machen wir es kurz heute. Wir möchten uns über elektrische LKWs unterhalten, Elektromobilität im Transportbereich. Konkret haben ja alle Automobilhersteller in Deutschland angekündigt oder tun es tatsächlich, die Produktion von E-Autos. Im Lastkraftwagenbereich bei Trucks sieht es ein bisschen komplizierter aus. Und zwar sind sich Experten hier noch nicht einig, ob der Batterieantrieb oder die Brennstoffzelle das Rennen machen wird oder vielleicht sogar eine dritte Lösung. Herr Kuchelmeier, Sie und Ihre Kollegen von Nikola Iveco haben große Pläne. Sie wollen E-LKWs in Ulm bauen, zunächst batteriebetrieben, später Wasserstoff-LKWs ab 2024. Und dazu haben Ihre Trucks schon verschiedene Tests absolviert. Erklären Sie doch mal in Kürze, wie weit sind Sie da? Was sind die Pläne für das Donautal in Ulm?
Zunächst mal muss ich die Bedingung sagen, warum wir das überhaupt machen. Die EU würde uns Strafzahlungen auferlegen, wenn wir unsere Flottenziele nicht erreichen. Und der Verkehr hinkt da etwas hinterher. Und die Flottenziele müssen wir in der Gestalt erfüllen, dass wir 15% unterhalb der jetzigen Werte sind. Und das entspricht ungefähr einem Anteil von Zero-Emission-Fahrzeugen von 8-10%, die wir bis 2025 bauen müssen. 2030 ist es dann noch mal schärfer. Da müssen wir dann schon, wenn es so bleibt, 30%. Und wenn die CO2-Vorgaben noch mal angezogen werden, rechnen wir bis zu 40% aller Fahrzeuge Zero Emission verkaufen. Und genau die wollen wir für ganz Europa in Ulm machen. Ulm haben wir, Sie können sich vorstellen, da waren alle Werke im Konzern auf diese Produktion scharf. Ulm haben wir dann letztendlich genommen, weil Ulm eine bewährte Entwicklung hat von Iveco-Seite und weil hier auch eine große Wissenschaftsszene ist. Sie haben es ja gerade gesagt, Uni Ulm, ZSW, und TH Ulm und ganz wichtig, namhafte Zulieferer. Die sitzen alle, naja, jetzt nicht ein Steinwurf, aber die sitzen alle in ein paar Stunden Autoanreise ums Eck rüber und das hat alles für Ulm dann gesprochen. Und wir wollen hier in einem komplett neuen Werk, in der Tat für ganz Europa, die Zero-Emission-Fahrzeuge bauen.
Genau. Die ersten Fahrzeuge rollen ja wirklich schon in einem halben Jahr vom Band. Erklären Sie doch mal konkret, wie die ersten Produkte dort aussehen.
Wir haben Ende 2019 ein neues Fahrzeug vorgestellt. Und da war schon klar, dass wir in der Endperiode des Verbrenners mit dem Fahrzeug mehr vorhat. Und dieses Fahrzeug haben wir quasi als Knochenspender, als Basisträger für die Elektroarchitektur genommen. Wir mussten natürlich wesentliche Sachen umändern. Die Rahmenlängsträger sind immer 850 mm auseinander. Wir mussten den Rahmenabstand größer machen, damit wir drei Reihen Batterien unterkriegen. Sonst hätten wir in der Mitte kleinere gehabt, außen größere. Das wäre schon der erste Sündenfall gewesen, wenn man zwei verschiedene Batterien gehabt hätte. Also ein Rahmen ist ein essentielles Bauteil an einem LKW. Den muss man komplett ändern. Wir mussten auch die Hinterachse neu machen, weil das Auto wirklich rappelvoll ist mit Batterien. Und da hat keine Gelenkwelle Platz, da hat keine konventionelle Hinterachse Platz. Wir haben also eine elektrische Achse entwickeln müssen. Auch das war eine große Herausforderung. Man hätte natürlich aus dem Baufahrzeuggeschäft einen mit Außenplanetenmotoren nehmen können, aber da haben sie ungefederte Massen. Das ist also sehr ungünstig, die kriegen die Haltbarkeit nicht her. Also es ist auf Basis eines neuen Autos nochmal sehr vieles geändert worden.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie schwer sind denn die Batterien so jetzt im Vergleich zum gesamten Fahrzeug?
Ja, das ist natürlich schon ein schönes Pfund, was wir da reinhängen müssen. Wir wollen ja 400 Kilometer Reichweite machen. Und da wiegen die Batterien also Minimum 4 Tonnen. Allerdings kann man saldieren. Also dafür fliegt ja der Motor raus, dafür fliegt das Getriebe raus, dafür fliegt die Kupplung raus, sodass er unterm Strich schon noch gute 3 Tonnen schwerer ist. Das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, weil Nutzfahrzeug, der Kunde oder der Nutzer von unserem Fahrzeug, der wird ja nach Nutzlast bezahlt und es geht auch von der Nutzlast weg. Das heißt, wir werden auch über die Gesamtmaße und über die Gewichte dieser Fahrzeuge nochmal in Brüssel reden müssen. Und da müssen wir also noch ein bisschen schauen, dass man nach oben kommt, sonst geht die Nutzlast ein bisschen runter.
Was Sie damit meinen, können wir vielleicht noch später genauer besprechen. Herr Hayek, Sie beschäftigen sich in Ihrer Kolumne High Voltage eben genau mit diesen Themen. Wenn Sie Herrn Kuchelmeier jetzt berichten hören, welche Chancen und Risiken oder welche Schwierigkeiten sehen Sie in diesen Plänen?
Ja, ich sehe da mehr Chancen als Schwierigkeiten, weil, wie Herr Kuchelmeier schon völlig richtig sagt, das nicht zu versuchen, ist ja überhaupt keine Option für einen LKW-Hersteller. Also Sie haben eingangs gesagt, seit einem Jahr, also ich bin, kleine Korrektur, mache schon Vielfaches des Jahres dieses Themas, wäre ein bisschen sehr kurz. Und das sage ich deswegen, weil vor 2 Jahren habe ich mir das Thema LKW schon mal sehr genau angeschaut. Und da war es einfach mit dem PKW-Bereich überhaupt nicht zu vergleichen. Herr Kuchelmeier widerspricht mir, wenn ich was Falsches sage. Da haben alle Chefentwickler und Technikvorstände der großen Hersteller, sei es MAN, Daimler, Renault, Volvo und so weiter, mir gesagt, mit Iveco habe ich damals leider nicht gesprochen, aber mit vielen anderen, wir sehen überhaupt nicht, wie wir die 2030er-Ziele schaffen sollen. Wir haben Ideen für 2025 mit ein bisschen Eco-Sprit oder Biosprit-Beimischung und vielleicht auch Hybridisierung, 48 Volt und so weiter. Aber 2030 ist ein Riesenproblem und das ist gerade mal 2 Jahre her und da hat sich in kurzer Zeit sehr viel getan. Also wir haben ja jetzt bis, ich würde mal sagen, 26 Tonnen, 250 Kilometer Reichweite haben wir Trucks draußen. Sogar Müllfahrzeuge, die ja nochmal die Besonderheit haben, dass sie nicht nur mit der Batterie fahren, sondern auch noch jede Menge Pressenergie brauchen. Da kann vielleicht der Professor Fichtner gleich mehr dazu sagen, warum das möglich wurde. Da hat, glaube ich, die Batterie eine ganz große Rolle gespielt. Und wir haben ja mittlerweile auch interessante Projekte bei Tesla mit dem Semi zum Beispiel, wo man also sogar versucht, einen Sattelschlepperzugmaschine rein batterieelektrisch hinzukriegen. Wie weit das nachher bezahlbar ist für alle Endkunden und so weiter und mit der Ladeinfrastruktur steht freilich auf einem anderen Blatt. Aber um Ihre Frage zu beantworten, natürlich gibt es immer Risiken, vor allem wenn man wie die Iveco Group mit Nikola natürlich versucht, zweigleisig zu fahren. Ja, also es wäre natürlich schöner, könnte ich mir mal vorstellen, für Herrn Kuchelmeier, wenn er wüsste, was es in 30 Jahren gibt und seine Entwicklung auf einen der beiden Pfade konzentrieren könnte, aber da sind wir noch nicht ganz. Und wir haben einfach jetzt die Situation, die batterieelektrische Technik ist schon relativ weit, die Gewichtsnachteile sind angeklungen, aber auch da kann wahrscheinlich der Herr Fichtner mehr sagen als ich qualifiziert. Da geht es stark runter, weil wir Energiedichten kriegen, die wir vor 2, 3 Jahren nicht hatten und natürlich auch die Preisentwicklung der Batterie. Und beim Wasserstoff sind wir aus meiner Einschätzung im Reifegrad noch ein bisschen, ja, schon mehrere Jahre weg. Da wissen wir jetzt im Prinzip, wie es geht, aber da sind schon noch ein paar mehr Herausforderungen.
die Frage des Wasserstoffs und der E-LKWs mit der Brennstoffzelle, dazu kommen wir später. Herr Fichtner, ich reiche die Frage jetzt mal weiter. Wie sieht es denn aus mit zukünftigen Batterien? Ist da an der Energiedichte noch zu schrauben? Weil tatsächlich ja das zentrale Thema immer noch kompakte Zellen, die leicht sind sozusagen beim E-LKW, auf der Agenda sind. Ist das möglich, da in Zukunft noch ein bisschen dran zu schrauben und vom Gewicht und vom Volumen herunterzukommen?
Ja, ich würde aber gern noch einen Satz zu dem sagen, was der Herr Hayek gerade erwähnt hat. Sie haben gesagt, dass Tesla ja jetzt rauskommt mit diesem Semi-Truck. Also da gibt es tatsächlich große Sorgen bereits, dass sich da ein Markt entwickelt, in dem also die heimischen Hersteller Nachteile befürchten. Ich hatte letzte Woche Gelegenheit, mit einem Mitarbeiter von Daimler zu sprechen, der an diesen Gen H2 Trucks arbeitet. Und die haben große Sorgen, weil sie sagen, wenn der Tesla auf den Markt kommt, wird er 150.000 Euro billiger sein. Ja. Und da sehen sie Schwierigkeiten, wie sie da Fuß fassen können. Und sie sagen auch, gut, da kommen wir vielleicht später noch dazu, dass die Preise, die halt immer avisiert worden sind für den Wasserstoff-Drivetrain, aus ihrer Sicht real nicht haltbar sind. Also die sind bei 300 Euro pro Kilowatt. Und da sagen sie, damit haben sie Schwierigkeiten. Jetzt aber nochmal zu den Batterien. Ich denke, worauf es jetzt in erster Näherung mal ankommt, sind also erstmal Kosten und Haltbarkeit. Da bietet sich im Augenblick das Lithium-Eisenphosphat an. Ich nehme mal an, dass Sie bei Iveco das auch verbauen, würde ich jetzt mal vermuten. Da ist es so, dass man natürlich bei einem Lithium-Eisenphosphat selber im Material wenig Chancen hat, es zu verbessern. Jetzt ist es aber so, dass die Batterie klassischer Herstellung ja nur 25% Speichermaterial überhaupt enthält. Ja, und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie jetzt die Energiedichten von Lithium-Eisenphosphat-Zellen sich entwickelt haben, da gibt es Grafiken von der Firma Godiron in China, die sind die größten, was Eisenphosphat angeht, dann geht die immer weiter hoch. Das liegt aber nicht daran, dass das Material plötzlich wunderbare Eigenschaften hätte, sondern es liegt daran, dass es schaffen, viel mehr von diesem Material in die Zelle zu integrieren. Und man hat natürlich, ich sage mal, auf diesen 75%, die im Augenblick Verpackungen und Zusätze und alles sind, die für den Betrieb notwendig sind, viel größeren Hebel auch. Und das wäre jetzt mal die Frage an Herrn Kugelmeier. Die Zellen, die Sie verwenden, ich weiß nicht, ob Sie das sagen können, beruhen die schon auf der neuen Cell-to-Pack-Technologie? Also wo man die Zellen einfach viel größer macht, dadurch einen Haufen Verpackung spart, CATL spricht davon, 40% Kostensenkung in der Fertigung damit zu erreichen. Basiert es schon darauf oder verwenden Sie im Augenblick noch die klassischen prismatischen Zellen oder sowas? Können Sie da was dazu sagen? Oder?
Das ist natürlich eine sehr fachspezifische Frage. Ja. Zunächst gilt mal, dass wir die Batterien als Kaufteile sehen. Wir entwickeln keine Batterien selber. Das heißt, wenn ein Technologiesprung kommt, dann können wir natürlich auch den Technologiesprung mitmachen. Ja. Was wir jetzt verbauen, sind Lithium-Ionen-Batterien als NCM 811. Ah, okay. Das ist schon mal das Modernste, was es momentan gibt. Das verbaut, glaube ich, auch VW in ihrem modularen Querbaukasten. Sie als Fachmann wissen das, aber vielleicht nicht jeder Zuhörer. Das hat mal 6:2:2. Das heißt, das Verhältnis Nickel, Kobalt und Mangan ist 8:1:1. Wir haben also den Kobaltanteil reduziert und die Energiedichte ist auch höher geworden. Also das sehen wir jetzt relativ leidenschaftslos. Wenn es da einen Quantensprung gibt, werden wir den mitmachen, was natürlich ein Schlag ins Kontor wäre, wenn die Batterien plötzlich so einen Quantensprung machen würde, dass die Wasserstoffproduktion, also dass die Brennstoffzellenproduktion sich nicht mehr rentieren würde, weil die Reichweiten zu nah zusammenkommen. Also das wäre jetzt natürlich, aber da gehen wir nicht davon aus. Also wir haben ganz klar getrennt verschiedene Anwendungen, wo Elektro besser ist und preiswerter und effizienter und wo um Brennstoffzelle kein Weg vorbeiführt.
Ja, ich glaube, ich habe die Frage auch noch nicht ganz vollständig beantwortet. Also es gibt jetzt im Prinzip zwei Dinge. Es gibt Entwicklungen auf der Ingenieursseite, das ist das, was ich eben gerade erwähnt habe, dass man einfach deutlich mehr Speichermaterial in der Zelle unterbringt. Das hat ja auch der Tesla schon auf seinem Battery Day vorgestellt mit seiner neuen Rundzelle. Da reden sie von 15-20%. CATL spricht auch von 20% im Volumen. Das ist aber jetzt nur das Design, was die Verbesserung bringt. Jetzt, wenn Sie auf einer 811-Zelle arbeiten, da wird es auf der Kathodenseite vielleicht noch das eine oder andere an Verbesserung geben. Im Augenblick ist vor allem auf der Anodenseite eine Verbesserung möglich. Das ist ja auch das, was Varta macht zum Beispiel, auch zusammen mit Porsche. Da ist es so, wenn Sie jetzt das Graphit, was auf dem Minuspol darstellt, wenn Sie das ganz oder teilweise durch ein speziell behandeltes Silizium ersetzen, dann können Sie nochmal, dann gewinnen Sie interessanterweise zwei Dinge. Erstens mal Schnellladefähigkeit, auch bei tiefen Temperaturen. Und zweitens kommen Sie laut Varta nochmal mit einer zusätzlichen Reichweite von 40% raus. Das ist das, was jetzt, ich will mal sagen, was alle großen Batteriehersteller im Augenblick in der Pipeline haben. Das wird wahrscheinlich die nächste Generation sein, die dann auch bei Iveco ankommen wird. Ja. Also das war jetzt mal so viel zur Reichweite. Das ist das Nächste. Und dann müssen wir schauen, was sich im Materialbereich noch tut, kathodenseitig, ob da noch was möglich ist und so weiter. Also ich würde mal sagen, diese 40% Material plus 20% allein vom Design her, da haben Sie also bestimmt die Hälfte mehr Reichweite in absehbarer Zeit.
Und wie lange halten solche Batterien ungefähr? Was könnte Herr Kuchelmeier jetzt seinen Kunden versprechen? Also so ungefähr?
Na, die 811 halten nicht so lange wie die LFPs.
Aber sagen Sie doch mal so ungefähr.
Aber sehr lange, ja. Also Standard im Augenblick sind, ich sag mal, 2000 B- und Entladezyklen. Und die Reichweite errechnet sich dann auch praktisch aus der Reichweite der Batterie. Wenn Sie eine 400 Kilometer Batterie haben, mit 2000 Zyklen heißt das also mindestens 800.000 Kilometer, bis die Batterie auf 80% runter ist. Die ist ja dann noch nicht kaputt, sondern ist auf 80% runter und kann da auch noch weiterlaufen. Wenn man jetzt natürlich in Richtung Tesla schaut, was die machen, die haben ja nochmal eine spezielle Technik, wo sie die Batteriematerialien nochmal als Einkristalle herstellen. Die reden ja von einer 2-Million-Mile-Battery. Also das ist dann nochmal Faktor 2 bis 3 darüber.
Naja, das ist kann natürlich auch Silicon Valley-Sprech sein, weiß ich jetzt nicht. Also unsere Vorgaben sind in der Tat in der Nähe von dem, was Sie gesagt haben. Wir wollen die so ausgelegt haben, dass wir nach 7 Jahren maximal 20% Verlust haben. Und wir haben bei Verbrennerfahrzeugen momentan die Vorgabe, dass die Abgaswerte 700.000 Kilometer lang nicht nachlassen dürfen. Also wir müssen nach 700.000 die gleichen Werte haben. Und das wollen wir natürlich mit der Batterie mindestens auch haben. Also wir wollen 700.000 Meilen eine Batterie auslegen. Und wir gehen von bis zu 2500 Zyklen aus. Mhm. Das ist realistisch. Nachdem wir ja glauben, dass ein Batteriefahrzeug ein Verteilerfahrzeug ist, hat er auch nicht die Durchschnittsgeschwindigkeiten von einem Fernverkehr-LKW. Also die stehen auch viel vor Laderampen und nutzen dann allerdings ein Ladeboard oder andere Verbraucher. Also das muss man auch immer dazu zählen.
Herr Kuchelmeier, ich habe jetzt eine Frage. Sie haben vorhin mal die 400 Kilometer maximale Reichweite angesprochen. Ich nehme mal an, dass Sie auch, wie Herr Hayek angesprochen hat, ein ganz, ganz spezielles Kundensegment ansprechen. Wer sind denn Ihre ersten Abnehmer? Können Sie dazu was zu sagen?
Ja, die ersten Abnehmer, das werden Feldtestkunden sein, wo wir die Autos eben ausprobieren, und die werden um Ulm rüberfahren, idealerweise, weil man es da schneller im Zugriff hat. Die kann man natürlich fernwarten und Ferndiagnose und Predictive Maintenance und. Aber wenn mal was ist, dann haben wir es halt ums Werk rüber. Aber ab 2022 wollen wir die schon jedem Kunden anbieten, der meint, er hat die passende Logistik dazu. Logistik ist ja ein ganz besonderes Geschäft. Also da läuft alles getaktet ab. Da kann ich nicht in der Früh wegfahren von Ulm Richtung, was weiß ich, Frankfurt und sage, na, ich tanke im Spessart auf. Wenn die Säule nicht funktioniert, wenn vor der Säule noch ein anderer steht, dann ist der ganze Ablaufplan im Eimer. Das heißt, die getaktete Logistik wird in der Regel so laufen, dass das Auto am Abend wieder da tankt, wo er wegfährt, nämlich am Depot. Da haben Sie die idealen Stromflüsse, in der Nacht haben Sie ja konstante Flüsse, tagsüber schwankt es ja auch, wenn Spitzenbedarfe sind. Das heißt also, wenn ich 400 Kilometer habe, dann kann ich 200 wegfahren und 200 zurückfahren. Also das muss man auch relativieren, dass es jetzt nicht ein Radius ist, den man wegfahren kann, sondern da geht dann natürlich auch, wie ich schon erwähnt habe, die Ladebordwand weg. Da geht das Kühlen des Aufbaus weg. Es wäre kontraproduktiv, wenn ich ein leises Auto habe und in der Früh beim Abladen schnattert dann irgend so ein Dieselaggregat. Und wenn ich im Depot aufladen kann, dann kann ich auch im Depot den Auflieger vorkühlen. Also das spricht schon alles dafür, dass ich im Rahmen einer getakteten Logistik eine feste Ladezeit abends habe, wo das Auto dann auch steht. Tagsüber muss das Ding rollen. Die Autos sind relativ teuer und das ist dann zu schade, wenn der abends, wo er fahren, also tagsüber, wo er fahren soll, an irgendeiner Säule wartet. Also das macht kein Logistiker. Mhm.
Hayek, Sie haben sich mit dem Thema, wie gesagt, immens beschäftigt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind Spediteur und fahren mit Ihren Verbrenner-Zugmaschinen tausende Kilometer. Würden Sie jetzt in dem Moment schon auf Herrn Kuchlmeier zugehen und vorbestellen, oder wie sieht das aus? Also überzeugt Sie das jetzt für Spediteure, die lange Transportwege hin und her fahren müssen?
Also ich würde gerne nochmal, wenn ich darf, kurz was zu dem, was Herr Professor Fichtner gesagt hat, anschließen, oder auch Herr Kuchlmeier davor, der sagte, ja, wenn es einen Technologiesprung gibt, dann können wir den Zulieferer wechseln. Da hätte ich ein bisschen Bedenken, ob das wirklich so einfach ist, weil ich glaube, wenn es einen Technologiesprung gibt, dann wird die Knappheit bei Batteriezellen auf dem Markt sehr schnell wieder sichtbar werden, speziell für diese dann Lithium-Eisenphosphat, wenn sie sich für einen LKW als geeigneter erweisen sollte. Sie hat ja noch einen Vorteil, den Herr Fichtner gerade nicht genannt hat, man kann sie auf 100% durchladen, ohne dass sie Schaden nimmt, was man ja bei selbst den besten Tesla-Panasonic-Zellen bei der 811er nicht soll, jedenfalls nicht immer. Und die 811er haben auch, haben zumindest unsere eigenen Tests ergeben, die das ADAC auch nochmal eine ordentliche Performance-Einbuße im Winter. Also das geht Richtung 40% beim PKW, ne, die man vom Laborwert abziehen muss. Da haben wir im Sommer, ziehen wir da auch 20 ab. Das ist nichts Neues für Herrn Kuchlmeier. Das weiß er, wenn er in der Autobranche ist. Das macht man beim Diesel und Benziner auch, dass man nicht denkt, man kann so weit fahren, wie in der Anzeige steht, wie NEFZ-Reichweite, aber das ist bei der Batterie im Winter erheblich. Und ich bin da noch gespannt, weil das wird dann auch ein riesiger Kostenvorteil sein am Endpreis des LKW. Zu Ihrer Frage, also es käme natürlich darauf an, was ich für ein Spediteur bin. Na, also wenn ich meine Reichweiten, meine disponierten Strecken mit den Batteriefahrzeugen von Iveco Nikola abdecken könnte, dann hätte ich wahrscheinlich ein großes Interesse, da irgendwie mal so ein Testkunde werden zu dürfen und so weiter und so fort. Ich würde es dann aber wirklich auf meine eigenen empirischen Tests ankommen lassen. Also ich würde jetzt nicht, wie es Amazon bei Tesla gemacht hat, mal eben 45 Semitrucks bestellen, ohne dass man die überhaupt schon anschauen kann. Das kann Amazon tun oder Anheuser-Busch, was glaube ich, die, weiß ich nicht, 60 Milliarden Umsatz im Jahr machen. Und wenn es nichts ist, dann geben sie es halt zurück. Aber war es eine PR-Aktion, aber wenn ich jetzt so ein mittelgroßer Spediteur wäre, dann würde ich sehr gerne in so einem Test mitmachen. Ja. Die längsten Strecken, die so in Europa disponiert werden, Herr Kuchlmeier korrigiert mich, Also die berühmte Vilnius-Lissabon-Strecke, die würde ich jetzt wahrscheinlich nicht versuchen, damit zu fahren, aus den von Herrn Kuchenmeier genannten Gründen, weil ich müsste dann unterwegs 10-mal laden oder 15-mal. Und da sind wir ja, wenn man ehrlich ist, ganz am Anfang. Also das kann man als Pkw-Mensch, kann man sogar als Firmenwagen, kann man es bei Tesla zumindest machen. Ich nehme an, auch bei Daimler, BMW und Audi bald. Weil die Ladestruktur da ist, da fährt man halt dann einen Supercharger und dann fährt man nach Palermo, Athen oder Madrid oder wo man hin will, ganz normal. Beim LKW ist das, muss man ja fairerweise sagen, noch nicht möglich. Da gibt es die Ladeinfrastruktur nicht. Und ja, das wäre meine Antwort. Wenn ich jetzt natürlich eine Spedition wäre, die nur die Langstrecken fährt, dann wäre ich wahrscheinlich noch nicht der Ansprechpartner für Herrn Kuchenmeiers Batterietrucks. Aber es gibt ja, vielleicht als letzter Satz, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele LKW, die diese ganz langen Strecken fahren. Wir haben ja eine Lenkzeit, die uns ohnehin zwingt, 4,5 Stunden, da schafft man in Europa im Idealfall 400 Kilometer. Also wenn das die Reichweite abdeckt, und wenn ich Herrn Fichtner richtig verstehe, dann können wir auch davon ausgehen, dass die Trucks von Herrn Kuchenmeier in 2 Jahren vielleicht dann auch schon 450, 460 schaffen, sodass ich die also auch im Winter disponieren kann, die Strecke. Das wäre übrigens auch noch so ein großes, ich werde nicht im Winter andere Strecken disponieren, nur wegen meiner LKWs als im Sommer.
Herr Fichtner, darf ich vielleicht die nächste Frage an Sie nochmal richten? Es kommen ja immer mal wieder solche Super-Akkus über die Ticker in die Medien. Ist damit zu rechnen, dass an den Ladezeiten zukünftiger Batterien noch viel dran gedreht werden kann? Also das wäre ja speziell für LKWs auch nochmal total wichtig, dass man beispielsweise vollladen könnte in 20 Minuten. Ist sowas realistisch?
Es kommt ein bisschen aufs Kabel an. Ich sage das mal so plakativ, weil die Batteriechemie ist mittlerweile eigentlich nicht mehr der limitierende Faktor, von ein paar Ausnahmen mal abgesehen. Es gab, was Batteriechemie angeht, ein paar Berichte aus China, dass Tesla, was ein bisschen überhastet, Eisenphosphat-Batterien im letzten Sommer in Shanghai auf den Markt gebracht hat, dass die Schwierigkeiten hatten in der Schnellladefähigkeit, insbesondere bei tiefen Temperaturen. Aber das hat BYD, die das auch machen, offenbar gut in den Griff bekommen. Möglicherweise heizen die intern mit dünnen Nickelfolien das einfach mit auf. Und dann kann man schneller laden. Man hat eine höhere Effizienz insgesamt und man bekommt auch keine Dendriten mehr. So, das Problem ist, lassen Sie uns gerade mal irgendwie eine kleine Rechnung machen. Nehmen wir an, wir haben einen PKW mit einer größeren Batterie, 100 Kilowattstunden Batterie. Ja. Wenn ich die jetzt in 10 Minuten laden möchte, oder sagen wir mal in 6 Minuten laden möchte, dann ist das ein Zehntel von einer Stunde. Das heißt, ich muss diese 100 Kilowattstunden in einer Zehntelstunde reinbringen. Das heißt, ich brauche eine Leistung, mal Verlustleistung außen vor gelassen, ich brauche eine Leistung von 1 Megawatt. Ja. Hier ist es also nicht mehr nur die Frage, kann die Batterie das oder kann der LKW das, sondern es ist die Frage, kann die Infrastruktur das? Und für solche Sachen ist es dringend erforderlich, das sogenannte Mittelspannungsnetz auszubauen in Städten, um höhere Spannungen an mehreren Orten anbieten zu können und dann vielleicht auch über eine höhere Spannung, so wie Porsche das macht, in die Batterie reingehen, da man dann geringere Ströme hat und man nicht mehr diese ewig dicken Kabel braucht. Das wird ja irgendwann mal unhandlich, das Ganze. Ja, also von der Batterie her geht's, wir brauchen aber auch die Infrastruktur.
Ja. Also Herr Fichtner, jetzt überlegen Sie, wir haben 720 Kilowattstunden in der Maximalausstattung. Das ist also dann nochmal Faktor 7. Da kommt also schon was zusammen und ich sehe da auch ganz schwarz für die Infrastruktur. Wenn der Spediteur 10, 20 Autos hat, dann muss er seinen Hof umbuddeln, dass er die dicken Kabel untergräbt und die muss man dann womöglich auch kühlen. Also es ist durchaus im LKW-Bereich nochmal alles an Zacken größer und schwieriger dann auch letztendlich.
Ja, aber wenn Sie sich einen Kryotank hinstellen müssen für minus 250 Grad tiefkalten, flüssigen Wasserstoff, das ist auch nicht ohne.
Herr Fichtner, nehmen Sie jetzt an der Stelle noch nicht so viel vorweg. Meine letzte Frage, bevor wir gleich auf den Wasserstoffbereich zu sprechen kommen. Herr Kuchelmeier, was sind denn so die typischen Fragen von Ihren ersten Kunden? Da geht es dann um Infrastruktur, vielleicht auf dem Werksgelände. Geht es da auch so ein bisschen Richtung Second Life der Batterien in Ihren Produkten oder beispielsweise eine Austauschbarkeit von den Batterien?
Wir haben das ganze Auto total modular aufgebaut. Wir haben, wie ich vorher schon gesagt habe, 9 gleiche Akkus, 3 zwischen den Rahmenlenksträgern, 3 rechts, 3 links. Und die kann man natürlich austauschen. Also das ist schon dafür gemacht, dass man die austauschen kann. Und das wird letztendlich dann auch geschehen. Aber ich denke, bei der, wie ich ja vorher erwähnt habe, 7 Jahre, da hat man momentan die Probleme nicht. Der Spediteur ist natürlich immer, die fahren mit sehr dünnen Margen. Für den sind die Kosten immer das Ausschlaggebende. Und dann darf sich für den Fahrer auch nicht zu viel ändern. Also der Fahrer muss jetzt da reinsetzen, Knopf drücken oder wie man das beim Elektroauto macht, weiß ich nicht. Vermutlich nur Code freigeben und dann wegfahren. Also der Fahrer muss damit locker umgehen können und das sind die limitierenden Maßnahmen.
Super Stichwort Kosten. Sie haben mir berichtet, dass Sie tatsächlich einen Paradigmenwechsel vom Scheitel bis zur Sohle durchführen, was jetzt Ihre Produkte angeht. Dabei geht es um veränderten Vertrieb und das Bezahlmodell. Pay-per-Use ist gefallen. Wie wollen Sie den Kunden sozusagen davon zu überzeugen, dass er ja letzten Endes keinen ganzes Lastwagen mehr kauft, sondern nur noch pro Benutzung, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, also wir gehen davon aus, dass man am Anfang auch mit Elektro, dass man da nur bestimmte Kunden, die geeignete Logistik haben, gewinnen kann. Das ist zum Beispiel typischerweise ein Lebensmittelspediteur, die ja vom Transportgut her schon auf Nachhaltigkeit und Bio quasi gebrandet sind, dass man die Leute zuerst hat und diese großen Lebensmittelverteiler, die kaufen auch heute kein Auto. Heute wird ein Auto geleast. Das heißt, der gibt es dann nach 4 Jahren oder je nachdem, was man ausgemacht hat, zurück zu einem festen Preis, den man vorher ausmacht, oder er kann das Auto auch selber übernehmen. Und dieses Modell werden wir jetzt noch verfeinern und werden alles übernehmen. Der Kunde stellt nur den Fahrer und natürlich seine Ladelogistik. Wir übernehmen die Versicherung, wir übernehmen die Abschreibung, Kapitalkosten, sogar den Kraftstoff. Und machen für den Kunden dann einen Kilometerpreis. Der Kunde zahlt also nur den Kilometer. Und wenn wir später auf Wasserstoff kommen, ist ja bei Elektro womöglich auch schon so, dann sind die Autos von der Sensorelektronik, von der Sensorik so ausgestattet, dass ich sogar feststellen kann, was er momentan gerade für einen Verbrauch hat. Wenn er dann Tulpen von Amsterdam nach Rostock übers platte Land fährt, dann wird der Kilometerpreis ein völlig anderer sein, als wenn er, was weiß ich, wenn er jetzt Krombacher Bier über die Rhön und über den Brenner nach Rimini im Sommer fährt, dann ist natürlich der Kilometerpreis höher. Das heißt da im Umkehrschluss, dass er nicht mehr jedes Ladegut lohnen wird. Also der Transport wird signifikant teurer, sowohl fossil als auch Zero Emission. Und das wird also auch Auswirkungen haben, was man noch alles transportiert. Kann ja auch ein Umweltfaktor sein, wenn man sich überlegt, was momentan alles über die Autobahn gezerrt wird. Das ist ja auch uferlos, nur weil der Transport so spottbillig ist.
Dann kommen wir doch kurz mal auf die Wasserstoffmobilität. Ab 2024 wollen Sie tatsächlich Wasserstoff-LKWs produzieren im Donautal. Das bedeutet, Sie haben es gerade angesprochen, so ein Stück weit, dass Sie spekulieren, wie sich der Preis und der Markt dort entwickelt. Wie weit sind denn die Tests diesbezüglich?
Also die Elektroautos, die können Sie ja im Internet schon verfolgen. Die haben wir zu den Software-Tests nach Arizona gegeben, zu Nikola. Da haben die schon große Freude mit den Autos, weil die Kraft haben ohne Ende. Die ziehen also so endlose Gummistriche auf der Rennstrecke. Und das Thema ist jetzt nicht abgehakt, aber es ist ein gutes Stück Richtung Ende. Und wir haben in Ulm momentan die ersten Brennstoffzellenautos im Prototypenbau. Das ist eben der Vorteil. Ulm hat immer schon die schweren Autos im Prototypenbau gemacht, die Entwicklung, Konstruktion und vor allem der Fahrversuch. Und das Testing ist auch in Ulm, also haben wir kurze Wege. Und da sind in der Tat die ersten Brennstoffzellenautos mittlerweile in den Bauplätzen und man sieht auch die Einbaulage. Und was für mich faszinierend war, Brennstoffzelle hat ja immer so einen Anschein, als wäre das so eine kofferraumgängige kleine Kraftwerkslösung. Also das ist so ein Zweiaspekt. Das ist schon ein Kavenzmann, der fast den Bauraum eines großvolumigen Diesels einnimmt und wird auch vom Gewicht nicht recht viel leichter sein. Und auf einem kurzen Bauraum die ganzen Komponenten unterkriegen, das ist eine sehr, sehr große Kunst. Da muss ich an der Stelle nochmal ergänzen, dass wir jetzt den schwierigen Weg gewählt haben. Wir gehen auf die Sattelzugmaschine los. Sattelzugmaschine ist ein kurzes Auto, wo dann so ein langer Auflieger hinten drauf ist. Wenn ich jetzt einen Bierlaster oder einen Gemüselaster mache, der ist lang, da habe ich wenig Platzprobleme. Aber 50% aller Zulassungen sind Sattelzugmaschinen und Sattelzugmaschinen machen die Kilometer. Das heißt, wenn ich an das CO2 will in seiner Menge, dann muss ich bei der Sattelzugmaschine anfangen. Und diesen schwierigen Weg haben wir gewählt. Und da sind die Ulmer natürlich auch Tüftler am Anfang. Und so ist es immer besser geworden. Man muss ja die Sachen auch wieder zum Reparieren ausbauen können und wieder einbauen können. Also da haben die richtigen Tools auch, wo man das simulieren kann im Vorfeld schon. Und da sind wir also momentan gerade dran, dass man, genau wie wir es elektrisch gemacht haben, dass man die Brennstoffzelle heuer noch zum Fahren bekommen, auf jeden Fall.
Interessant. Herr Hayek, Sie sind Experte für den Markt. Geht Nikola Iveco hier einen Sonderweg? Gibt es da noch andere deutsche, europäische Unternehmen, die ähnlich auf Wasserstoff langfristig setzen?
Ja, nee, einen Sonderweg alleine ganz sicher nicht. Also Daimler ist ja das bekannteste Beispiel für einen großen Truckhersteller, der das auch versucht, parallel zu entwickeln. Die Actros, E-Actros-Modelle, da kann man schon kaufen. Und dann zusammen mit Fuso, die kleinen natürlich auch. Die fahren auch rum. Die, nach allem, was wir hören aus der Industrie, sind die auch gut. Die haben allerdings natürlich nicht die Reichweiten, die Herr Kuchelmeier vorhin angesprochen hat. Und deswegen versucht Daimler für den Semi- oder Zugmaschinenbereich eben einen ganz neuen Wasserstofftruck zu entwickeln. Da ist allerdings die Marktreife noch ein bisschen sehr viel weiter weg als bei Iveco. Da reden wir jetzt von frühestens 2027 und ich glaube 2024 die ersten Protos. Also realistisch gehe ich davon aus. Ich habe da auch mit dem Manfred Schuckert, mit dem Chefentwickler, länger gesprochen, vor zwei, drei Wochen, Monaten, Entschuldigung. Und dass die in nennenswerter Zahl beim Kunden rumfahren, gehen wir nicht vor 2030 aus. Also das ist wirklich noch, glaube ich, mit Zukunftsmusik einigermaßen fair beschrieben. Und da gibt es auch noch ein paar technische Baustellen. Das will Daimler ja mit flüssigem Wasserstoff machen, den Herr Professor Fichtner schon mal vor 20 Minuten kurz gestreift hat. Da reden wir dann von minus 250 Kelvin, Grad, Entschuldigung, und haben also eine hochisolierende Tank. Geschichte, Verdampfer, alles ist recht kompliziert. Hat allerdings den Vorteil, dass ich dann auch wirklich diese 1000 Kilometer, die Daimler anstrebt, fahren kann, weil natürlich der flüssige Wasserstoff einfach nicht so viel Platz im Tank wegnimmt. Es ist allerdings, um auf Ihre Frage zu kommen, schon eine kleine Gruppe. Wir haben weltweit so, Herr Kuchelmeier, korrigieren Sie mich, ich zähle so um die 25 eigenständige Lkw-Hersteller weltweit. Davon habe ich jetzt 5 gefunden, also ein Fünftel, die tatsächlich noch aktiv Wasserstoff forschen. Da gibt es so ein paar, die, oder auch tatsächlich konkrete Trucks entwickeln. Da gibt es ein paar, die sind irgendwo mit drin. Volvo wird immer genannt bei Daimler, aber Volvo macht eigentlich nur bei der Brennstoffzellen-Stack-Entwicklung mit. Also die entwickeln keinen eigenen H2-Truck. Wenn das jetzt irgendwie nichts wird, kann Volvo da, glaube ich, ohne großen Schaden raus und sagen, naja, dann vermarkten wir halt die Brennstoffzelle für eine stationäre Anwendung. Oder das kann Daimler nicht. Daimler hat da schon ein bisschen mehr draufgesetzt. Nikola ist klar. Und dann hatte ich mir hatte ich noch zwei, drei andere gefunden, speziell Hyundai natürlich. Hyundai fährt schon in der Schweiz fleißig rum. Da muss man aber auch dazu sagen, die Reichweiten sind jetzt auch nicht größer als beim batterieelektrischen Truck. Und es funktioniert natürlich auch nur, weil Hyundai dem Schweizer Kunden die ganze Wartung bezahlt und der von der sehr teuren Schweizer CO2-Maut befreit ist.
Mhm. Herr Fichtner, Sie kommen ja ursprünglich aus der Wasserstoffforschung. Können Sie noch mal ganz kurz für die Zuhörer so einen kleinen Überblick geben? Was sind denn die Vor- und Nachteile jetzt ganz konkret für den LKW zwischen Batteriebetrieb und Wasserstoffantrieb?
Naja, in der Batterie, beim Batterieantrieb haben Sie praktisch die Limitierung durch die Größe oder die Limitierung der Reichweite durch die Größe der Batterie selber. Wenn Sie größere Reichweiten wollen, müssen Sie die Batterie größer machen. Beim Wasserstoff ist das anders. Da ist praktisch die Erzeugung der Elektrizität entkoppelt von der Speicherung. Das heißt, Sie können mit einer Brennstoffzelle, wenn Sie einen unendlich großen Tank haben, können Sie unendlich weit fahren. Ja, und es gibt da ja auch Entwicklungen. Also ich meine, im Augenblick ist die Brennstoffzelle deshalb so teuer, weil sie halt praktisch manuell hergestellt wird, diese ganzen Stacks. Da ist man jetzt aber nach meiner Kenntnis schon dran, dass man das versucht zu automatisieren. Da schätzt man etwa, dass die Kosten runterkommen können auf ein Fünftel, ja, wird es geschätzt. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich halte es für möglich. Wir haben ja hier auch in Ulm die HiFab, die gerade aufgebaut wird. Ich nehme mal an, Herr Kuchenmeier, Sie kennen das. Ja. Sie werden mit dem ZSW wohl auch kooperieren. Das sind eigentlich alles gute Entwicklungen. Jetzt ist es aber so, es gibt auch so ein paar physikalische Grenzen bei der Angelegenheit. Und die sind unter anderem in der Wasserstofferzeugung, was ein LKW-Hersteller natürlich nicht oder nur indirekt kümmern muss, oder in der Wasserstoffspeicherung. Wasserstoff, das haben wir früher selber auch immer so beworben, Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum und es hat die höchste Energiedichte, wenn man es verbrennt, gravimetrisch. Jetzt ist es leider so, dass es zwar ein häufiges Element in Sternen ist, auch hier auf der Erde, aber gebunden. Das heißt, man muss es erstmal erzeugen als Molekül. Es gibt es nicht in natürlicher Form. Es ist recht verlustreich und kostenaufwendig. Es ist im Augenblick mit einem sehr hohen CO2-Fußabdruck verbunden. Also wenn Sie im Augenblick in Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug fahren, haben Sie CO2-technisch keinen Vorteil. Das heißt, es wird Ihnen auch kein Autohersteller in Europa wird Ihnen eine große Flotte hinstellen, weil die fahren sich dadurch die Flottengrenzwerte kaputt, ja, weil der CO2-Fußabdruck vergleichbar ist. Das andere ist, die gravimetrische Energiedichte ist für die praktische Anwendung, ich will nicht sagen irrelevant, aber so gut wie irrelevant. Relevant ist die volumetrische Energiedichte und die ist halt sehr, sehr, sehr gering. Die Dichte der Flüssigkeit beträgt 0,071 Kilogramm pro Liter. Das heißt, wenn Sie, ich sag mal, einen Putzeimer mit 20 Litern mit Flüssigwasserstoff füllen, dann wiegt der 1,4 Kilogramm. Ja. Das heißt auch, Sie brauchen große Volumina. Ja, und wenn ich jetzt lese, dass das Daimler in dem Gen H2 also 80 Kilogramm an Wasserstoff mitfahren will, dann bin ich mal auf das Volumen gespannt, wie das Ding aussieht. Das muss ja eine riesige, riesige Beule sein, die da irgendwie ultra hoch isoliert irgendwo an dem Gerät schwebt. Man kann es auch über Druckwasserstoff machen. Dann haben Sie halt noch mal geringere Dichten pro Volumen. Und Sie haben halt auch ein gewisses Risiko. Ich weiß nicht, ob man das bei Schwerlast wirklich in den Griff kriegen kann. Sie haben halt 700 Bar Tanks, klassischerweise. Und das führt halt dazu, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Wasserstoff-Pkw fahren, ein Hyundai Nexo oder sowas, da müssen Sie alle 10.000 Kilometer in die Werkstatt und müssen durchgängigen Sicherheitscheck machen, weil Wasserstoff ist Wasserstoff. Und das liegt einfach daran, dass durch dieses Gerüttel und alles sich halt winzige Spalte irgendwo öffnen können, Wasserstoff ist leichter als Luft, es kann sich irgendwo ansammeln, kann eine Blase bilden und wenn das explodiert, Wasserstoff hat die niedrigste Zündenergie von allen Gasen, es explodiert schon, ich sage es mal provokativ, beim reinen Hinschauen, dann haben sie ein Problem. Ja. Ja.
Wir kommen gleich noch auf das Thema Tankstellennetz zu sprechen, aber Herr Kuchelmeier, ich gebe die Frage einfach mal weiter. Wie bewerkstelligen Sie diese Herausforderung, die Herr Fichtner hier gerade dargelegt hat?
Wir werden am Anfang mit 700 Bar starten, also mit Drucktank 700 Bar. Und ist natürlich schon so, wie Herr Fichtner sagt, der Raumbedarf ist gewaltig. Wir werden Batterien rausnehmen aus dem Rahmen und werden rechts und links große Tanks machen. Wir werden sogar hinterm Fahrerhaus einen Rack aufstellen müssen. Und wir hoffen, dass wir da auch dann bis zu 800 Kilometer weit kommen. Also ich glaube auch, wenn ich flüssig fahre, die Option haben wir ja auch noch, aber das halten wir heute nochmal für einen Zacken schwieriger, dass ich dann auch weiterkomme als 1000 Kilometer. Also 800 Kilometer ist schon für einen Spediteur unterste Theorie. Wir haben übrigens die Thematik schon mal hinter uns, weil wir vor 3 oder 4 Jahren mit LNG eine Technologie in den Markt gebracht haben, wo es überhaupt keine Infrastruktur gab. Also das war eine hammerharte Sache. Wir hatten eine Mautbefreiung, wir haben alle Vorteile gehabt, aber wir konnten keinem Kunden sagen, wo er tanken soll. Und das ist sukzessive dann so gegangen, dass wir heute mit 62 oder 69 sind es mittlerweile Tankstellen ein bundesweit ausreichendes Netz zur Verfügung haben. Und diese Technologie hat sich durchgesetzt und ist übrigens an der Stelle auch nicht zu verschweigen. Wenn ich Bio-LNG einfülle, dann habe ich ja auch Emissionsfreiheit, weil dieser Einsatzstoff hat ja schon eine CO2-Vorgeschichte. Also ich glaube, wenn man irgendwann merkt, relativ schnell, dass wir den grünen Wasserstoff gar nicht in der Menge haben, dann kommt Bio-LNG auch wieder hoch. Da haben wir immerhin 1600 Kilometer Reichweite. Aber es ist ein Verbrenner und ein Verbrenner ist halt in der Politik total No-Go.
Ich würde jetzt gerne als nächstes zu sprechen kommen auf den Preis von Wasserstoff und die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff. Sie haben es gerade angesprochen. Herr Hayek, welche Preise schweben denn so Lkw-Herstellern überhaupt so vor generell? Was macht irgendwann Sinn? Wahrscheinlich muss das Ganze subventioniert werden und steuerlich bevorteilt werden, sodass sich es in der Anwendung überhaupt irgendwann rentiert. Sehen Sie das ähnlich?
Also da müssen wir jetzt deutlich unterscheiden zwischen dem Ist-Zustand und dem, was Herr Kuchelmeier ganz zu Anfang gesagt hat, was 2030 für eine Welt ist. Also im Ist-Zustand ist natürlich beides, Batterie und Wasserstoff, erheblich teurer als Diesel. Das ist ja klar, also nicht nur die Anschaffung der Zugmaschine, da liegt der Wasserstofftruck nochmal deutlich über der Batterie, aber da muss man auch nicht sich irgendwelchen Illusionen hingeben. Da kostet natürlich so ein reiner Batterietruck auch viel mehr als der Diesel. Bei dem Betrieb ist der Strom natürlich klar im Vorteil. Der ist zwar teurer pro Kilowattstunde als Gas oder Benzin, aber natürlich haben wir da den Effizienzvorteil des Antriebsstrangs auf der anderen Seite. Also im Pkw ist es ja so, dass man ungefähr 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Strom verbraucht, wenn man normal fährt. Es gibt natürlich Leute, die fahren mit 40 rum, weil sie einen Bleifuß haben, auf den Stromfuß übertragen. Aber ich kenne auch Leute, die fahren mit 11 rum oder 12. Das kommt aber ein bisschen darauf an, was man für eine Topografie hat. Wenn es bergig wird, wird es genau wie beim Lkw verbrauchsintensiver. Aber wenn man so als Mittelwert 18 Kilowattstunden nimmt, und man müsste tatsächlich den teuren Haushaltsstrom zu Hause für 30 Cent kaufen, dann wird man ungefähr 4,5 € für 100 Kilometer rein die Spritkosten haben. Das ist jetzt wie ein sehr, 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 sehr sparsamer Diesel. Also, aber beim Lkw kommt natürlich was anderes dazu. Die Betriebskosten sind anteilig viel höher als beim Pkw. Das heißt, auch wenn die Zugmaschine jetzt teuer ist oder der Truck, viel wichtiger als Spediteur wäre es ja mir noch, was ich hinterher für Vollkosten pro Kilometer habe. Und da ist natürlich einfach der Wasserstoff momentan nicht konkurrenzfähig, der grüne schon mal gar nicht, den es ja auch nicht gibt. Herr Fichtner hat es vorhin mal so beiläufig erwähnt, wenn ich jetzt Wasserstoff fahre, spare ich kein CO2. Das liegt daran, dass wir in Deutschland momentan 96% aus Erdgasreformation haben. Und dann ist es vielleicht ein bisschen sauberer NOx und feinstaubmäßig, aber wir haben kein CO2 gespart unterm Strich. Es ist beim Strom ein bisschen anders, obwohl da auch noch viel Luft für Verbesserung ist. Bei den Kosten müssten wir selbstverständlich den grünen Wasserstoff ordentlich anschieben als Gesellschaft oder Steuerzahler. Wie weit das möglich ist, kann wahrscheinlich Herr Professor Fichtner besser beurteilen als ich. Also ich würde sagen, als ersten Schritt müssten in den Ländern, wo wir bessere Bedingungen für Primärenergie haben, sprich PV und Wind, richtig große Elektrolyseure gebaut werden. Die haben wir nicht. Wir haben momentan, ich habe es gestern nochmal recherchiert, weltweit 200 Megawatt Elektrolyseure, weltweit. Die größten sind 20, also Herr Fichtner lacht schon, das ist nicht, das ist einfach nicht. Das wird mehr werden, aber so, und dann ist die Spaßfrage genau wie beim Downstream-Verteilen an die Tankstellen, da muss das Zeug hierher. Da haben wir zwei Optionen, gasös durch die Pipeline, das müsste dann irgendwie durchs Mittelmeer gebaut werden. Da widersprechen Sie mir gerne, sind mir keine konkreten Projekte bekannt. Dann versucht Porsche so ein bisschen in Südamerika gleich als E-Fuel, also dann hängt man wieder an den grünen Wasserstoff Kohlenstoffatome dran und macht, das Einfachste wäre Methan, man kann Ammoniak machen mit Stickstoff, man kann Methan machen, man kann aber auch direkt dort synthetisches Diesel, Benzin und Kerosin herstellen. Auf jeden Fall muss ich dann irgendwas machen, was energiedichter ist, um es nach Europa zu bringen. Und da fallen einfach Kosten an, die sind immens. Und am Ende des Tages, wenn wir nichts machen, kursieren so Zahlen, wir lassen es jetzt den Markt machen, dann würden wir so ein Kilo Wasserstoff für 5 Euro kaufen müssen, das Grüne. Das wird jetzt Herr Kuchenmeier besser sagen können, wie weit der LKW damit genau fährt, aber das ist einfach, glaube ich, allen klar, das wird kein konkurrenzfähiger Preis sein. Also müssen wir es irgendwie subventionieren und vor allem müssen wir die Produktion ausbauen. Und da sehe ich immer ein bisschen das Problem, den grünen Wasserstoff, den wir nahe wollen. Dann kommt nämlich der Thyssen und der Aurubis und alle die in der Industrie, die energieintensiv sind und sagen, ja, uns drückt auch der CO2-Preis Schuh, wir möchten auch gerne grünen Wasserstoff. Und das wird noch eine sehr spannende Auseinandersetzung in den nächsten Jahren. Und da ist die Politik ja auch schon dabei, die EU. Da müssen wir mal genau schauen, wer überhaupt wie viel von dem grünen Wasserstoff bekommt. Und ganz ehrlich, ich finde das mit dem LEG auch, das war damals eine super Idee und da hat Nicolas Iveco sicherlich auch viel bewegt. Aber nach vorne blickend Richtung Zero Emission 2050, sehe ich das nicht als großen Player, weil wir da nämlich sofort in die Rohstoffdiskussion laufen, die so gerne Spitztank gegen Teller überschrieben wird. Dass die Biomasse in der Menge sehe ich da auch nicht.
Herr Fichtner, ich gebe Ihnen mal die Frage, wie sehen Sie das?
Ich würde mal sagen, also erstens mal gibt es Anwendungen und Prozesse, die gehen ohne Wasserstoff gar nicht. Ja, und dann gibt es wieder einen sehr großen Bereich, der ist vielleicht, ich sage es mal provokativ, nice to have. Ja, wenn Sie zum Beispiel die direkte Eisenreduktion nehmen, die Stahlherstellung, da wollen sich natürlich die Deutschen einen Vorteil verschaffen und sagen, wir produzieren grünen Stahl, die haben CO2 irgendwie auf ihrer Liste, was sie loswerden wollen, dann brauchen sie Wasserstoff anstelle von Koks, der dann das Eisen reduziert. Die Chemieindustrie braucht Wasserstoff. Ein recht großer Anteil des Wasserstoffs geht derzeit in die Ammoniakproduktion. Ammoniak ist die Grundlage für Düngemittel. Ja, auch das brauchen wir. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, was geplant ist in Richtung grüner Wasserstoff, es gibt da die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, sind alle begeistert, aber ich wundere mich immer, dass da keiner mal einen Taschenrechner in die Hand nimmt. Die Menge, die da geplant ist an grünem Wasserstoff, die reicht gerade aus für ThyssenKrupp. Ja, da ist keine Chemieindustrie dabei, da ist schon gar kein Verkehr dabei oder gar der Rest in der Industrie. ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und dann ist es so, wie der Herr Hayek sagt, der Rest ist Prinzip Hoffnung. Wir gehen in die Wüste, erzeugen Wasserstoff dort. Jetzt muss ich aber auch sagen, für ein Kilogramm Wasserstoff im Elektrolyseur brauche ich 9 Kilogramm Wasser, Reinstwasser in der Wüste. Ja. Das hat mir auch noch keiner erklären können, woher das kommt. Das ist die eine Sache. Dann haben wir den Wasserstoff. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir denn hierher? Ne? Dann ist die Möglichkeit, da irgendwie erdölähnliche Produkte zu machen oder über eine Pipeline, wo noch nichts geplant ist, völlig richtig. Oder wir nehmen Flüssigwasserstoff. Ja? Es gibt tatsächlich sogenannte Kryotankschiffe. So ein Kryotankschiff hat 1250 Kubikmeter. Ich habe vorhin die Dichte angesprochen. Damit kriegen sie 88 Tonnen Wasserstoff transportiert. Ja. Wenn das eine Woche unterwegs ist, durch den Boil-Off, also es verdunstet halt zum Teil die Flüssigkeit, die können sie auch nicht wieder zurückverflüssigen ohne hohen Energieaufwand, dann haben sie vielleicht 60 Tonnen, die da ankommen. Um es kurz zu machen, um einen mittleren Öltanker zu ersetzen, brauchen sie 5000 Tankschiffe mit Flüssigwasserstoff. Ja, 5000. Pipeline ist nicht geplant. Irgendwo in Argentinien sollen große Anlagen entstehen, PTX oder irgendwo sowas zu machen. Ja, nur wenn ich die Pläne anschaue, dann reicht es eben auch nur, um 1% des gegenwärtigen Transportsektors zu substituieren. Da muss einfach noch sehr, sehr, sehr viel passieren. Ich sehe es einfach nicht. Ja, ich bin ja eigentlich offen, ja, aber ich sehe einfach nicht, dass die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen würden oder auch vielleicht nur technisch möglich sind, um so eine Technologie überhaupt zu ermöglichen.
Da gibt es natürlich jetzt auch ein paar Argumente dagegen. Das ist ganz richtig. Wasserstoff ist knapp, wird immer knapp und teuer sein. Aber der Verbrauch von so einem Fahrzeug ist ungefähr nur ein Drittel oder ein Viertel. Also ich brauche 8 Kilo auf 100 Kilometer. Ich brauche beim Diesel fast viermal so viel. Das heißt, er kann rein rechnerisch schon mal 3-4 Mal teurer sein. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass es einen breiten gesellschaftlichen Konsens gibt für Wasserstoff. Das heißt, durch die CO2-Preise, Green Deal und jetzt Fit for 55, wird der fossile Kraftstoff mit definitiver Sicherheit so teuer werden, dass der Abstand geringer wird. Aber nichtsdestotrotz mit den Preisen, die heute aufgerufen werden, da können wir gar nichts anfangen. Also wir gehen davon aus, dass es in die Größenordnung 4 Euro runterkommen muss. Das ist auch der Preis, den wir vorher schon mal genannt haben. Und ab da wird sich dann zumindest kostenrechnerisch rechnen. Wo er herkommen soll, weiß ich nicht. Wir haben aber ganz viele Anfragen und wir sind auch in Konsortien, wo Wasserstoff regional, gerade in Baden-Württemberg, da werden wir am letzten an die großen Netze angeschlossen werden, auch regional erzeugt werden kann. Das ist zum Beispiel in der Nähe von Stuttgart eine, wie heißt es, Agrivoltaik. Das heißt, ein großer Gutsbesitzer, der macht in 2,50 Meter oder in 3 Meter Höhe PV-Zellen, dann hat er sein Grundstück beschattet und da wächst dann wieder besser, weil die Sonne ja mittlerweile auch schon so brutal ist, dass das Wachstum beeinträchtigt wird. Und führt es dann in der Nähe von Schwieberdingen in eine Tankstelle. Und das ist jetzt natürlich Kleckerei und Kleinmist, können Sie sagen, aber das sind auch wieder 500 Tonnen pro Jahr. Wir werden aus im Ulmer Donautal, da sind wir jetzt momentan gerade mit einem Gespräch, der aus Holzresten, deren Alternative ja ist, dass aus Methan in die Atmosphäre geht, dass man aus Holzresten über Pyrolyseverfahren auch Methan und Wasserstoff macht. Also wir müssen wirklich auch die kleinsten Mengen, die wir dezentral erzeugen, wahrnehmen und müssen solche Sachen forcieren. Wenn es geht vor Ort, dann haben wir auch keine Transportkosten. Logistikkosten sind ja, wie Herr Fichtner gesagt hat, sehr teuer, weil der Wasserstoff einfach, von der Dichte und vom spezifischen Gewicht her sehr kapriziös ist, auch beim Transportieren.
Herr Fichtner wollte was dazu sagen?
Ja, also das geht natürlich und ist auch gut, dass man das macht. Ja. Mein Punkt ist, also man muss ja dann auch an eine Lösung denken, wo sich sowas mal stärker verbreitet. Also ich war vor einigen Jahren mal selber beteiligt an einer Studie des Wirtschaftsministeriums Berlin namens German High. Und da ging es um die Bereitstellung von Wasserstoff und sein Potenzial zur Reduktion von Treibhausgasen. Und bei der Bereitstellung von Wasserstoff, wir haben also praktisch alles rangezogen, was irgendwie in Wasserstoff umwandelbar ist, von der Biomasse, Altholz, Restholz, Abfälle, alles Mögliche. Sie kriegen, also wenn Sie jetzt tatsächlich auf eine Wasserstoffwirtschaft umstellen, kriegen Sie da maximal 8-10% über solche Quellen abgedeckt. Das heißt, das kann man machen, wird auch funktionieren, wenn man, ich sag mal, in kleinerem Rahmen Wasserstoff einsetzen möchte. Und ich sage mal, wenn Sie jetzt an Lkw denken, das ist ja jetzt nur ein Teil des ganzen Transportsektors, da kann das möglicherweise funktionieren. Ja. Allerdings sollte man nicht glauben, dass man da jetzt irgendwie die ganze Welt damit versorgen kann, weil dafür ist einfach das Potenzial zu gering.
Wir dürfen auch nicht uns dem Glauben hingeben, dass die Einführung der neuen Technologien jetzt ist wie ein Modellwechsel, dass ich vom Golf 7 auf den Golf 8 umsteige. Das wird in homöopathischen Dosen passieren. Das werden am Anfang, wir rechnen mit 3000 Autos pro Jahr. Also das wird relativ kleine Einführung sein. Und vom großen Stil reden wir noch gar nicht. Aber wir kriegen halt durch diese 8-10% bis 2025 beziehungsweise bis 2030 dann 30-40% kriegen wir einen schrittweisen Umstieg hin.
Mhm. Und Herr wir Kuchelmeier, kommen
um die Strafzahlungen hin.
Herr Kuchelmeier, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Letzte Frage geht an alle, aber zuerst an Sie. Jetzt spinnen wir die Zeit ein bisschen fort, sagen wir mal heute in 15 Jahren. Was glauben Sie denn, welche der beiden Truckarten sich besser verkauft? Für welche dieser Trucks ist sozusagen die Rahmenbedingung besser und wird vom Markt besser angenommen? Jetzt mal ein reines Bauchgefühl.
Ja, das ist jetzt so eine Frage, die aus unserer Vergangenheit kommt. Wir haben bisher Öl gehabt. Öl hat von der Mofa bis zum Muldenkipper gepasst. Und in Zukunft wird es der Mix machen. Also ich glaube, stadtnah oder innerstädtisch und im Verteilerverkehr um die Städte rüber, da wird es definitiv die Elektromobilität machen. Und je weiter ich wegfahre, desto sicherer wird die Brennstoffzelle dazukommen. Und ich glaube auch, dass biogenes Methan, also LNG, ohne dass man Tankteller macht, also Verbio könnte ja, glaube ich, also die machen das wirklich nur aus Strohhalmen, da ist keine Tankteller-Diskussion, die könnte ein Gros momentan mit biogenem LNG erzeugen. Also man muss wirklich das Spektrum aufweiten. Es müssen alle Register gezogen werden. Mhm.
Herr Kuchelmeier möchte sich damit nicht festlegen. Herr Hayek, Ihre Einschätzung, Batterie-LKW oder Wasserstoff-LKW, sagen wir mal jetzt in der Masse, an was glauben Sie da mehr? Oder sehen Sie es ähnlich, dass es eine Diversität geben wird?
Also der entscheidende Halbsatz, der mir die Antwort etwas erleichtert, Herr von Rosen, war in der Masse, weil ich glaube schon in der Tat auch, dass wir, wie Herr Kuchelmeier, dass wir alle Optionen erstmal ziehen müssen, einfach weil die Herausforderung so riesig ist, dass es auch fahrlässig wäre, jetzt irgendwas von vornherein auszuschließen. Aber Herr Professor Fichtner hat es ja vorhin mit Zahlen wunderbar dargestellt, dass die Herausforderungen systemisch gesehen, jetzt nicht unbedingt für einen Lkw-Hersteller, der hat auch welche, ja, diese kryogene Technik, das ist alles nicht ohne, die minus 250 Grad sind nicht so leicht beherrschbar, auch die 700 Bar nicht, wobei letzteres kann man, da muss man halt die Stahltanks dick genug machen, aber ich glaube in der Masse tatsächlich, dass wir sehr viel mehr Batterie als Wasserstoffanwendungen sehen werden. Der Wasserstoff, den sehe ich oft am sinnvollsten in so Inselanwendungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kläranlage habe, wo ich den sehr günstig oder fast als Abfallprodukt herstellen kann, warum soll ich da nicht als städtischer Betrieb mal meine Müllautos mit Brennstoffzelle rumfahren lassen? Ja, das wäre zum Beispiel so eine Anwendung, was auch im Westen in der Presse gerne übersehen wird, was die Chinesen zum Beispiel ständig machen. Was ich mir aber apropos Chinesen weniger vorstellen kann, das sind nun mal die wichtigsten Zielmärkte, Nordamerika und China, dass wir eine Downstream-Wasserstofftankstruktur aufbauen in Ländern, die 6000 Kilometer breit sind. Das möchte ich dann noch sehen, wer das bezahlt. Und das andere ist halt einfach, was ein bisschen mir immer in der Diskussion vor 2 Jahren, als ich das erste Mal das Thema, wie kann eine LKW CO2 werden, potenziell sehr intensiv beackert habe, aufgefallen ist. Es wird gerne übersehen, dass die, da kann der Herr Fichtner mehr zu sagen als ich qualifiziert, dass die Batterie natürlich auch ein sogenanntes Moving Target ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt ausrechne, welche Reichweiten brauche ich denn Wasserstoff? Da kann es die Batterie nicht mehr. Dann schaut es womöglich in 2 Jahren schon wieder anders aus. Und zwar zugunsten der Batterie. Und genau das ist bei einem großen Münchner Wettbewerber passiert. Die haben ja auch lange beides gemacht. Und dann haben sie nochmal nachgerechnet und haben gesagt, okay, wir machen nur Batterie. Die Frage ist dann einfach, dass, da würde ich dem Hersteller auch nichts vorschreiben als Politik, dass wenn jemand sagt, ich habe aber Kunden, die brauchen 1000 Kilometer Reichweite und ich kann das mit Wasserstoff darstellen, dann sollten wir das natürlich mit in den Mix nehmen. Aber da ist, wie gesagt, die große Frage, die ich als Journalist, dann sagen wir mal Stellvertreter der Gesellschaft immer stellen würde, habt ihr genügend grünen Wasserstoff dafür? Oder fahren wir letzten Endes ohne CO2-Einsparung durch die Gegend? Und das sehe ich genau wie Herr Fichtner noch nicht beantwortet.
Das fragen wir trotzdem nochmal nach, Herr Fichtner. Stellen Sie sich vor, in 15 Jahren, Sie gucken auf die Autobahn, fahren da Wasserstoff-LKWs oder fahren da vermehrt batteriebetriebene LKWs rum?
Ich greife das mal auf, was der Hayek über den Münchner Wettbewerber gesagt hat. Ich kenne jetzt die Aussage von einem Stuttgarter Wettbewerber. Und die haben für ihre ursprünglich avisierten Anwendungsfelder für Wasserstoff, haben sie jetzt, ich sag mal, binnen der letzten Wochen, haben sie entschieden, 3/4 der Felder in Richtung Batterie zu entwickeln. Das heißt, nach wie vor wird es Wasserstoffinteresse geben, allerdings halt für wirklich nur für bestimmte Anwendungen. Ich persönlich bin aber auch Forscher und ich bin ja auch irgendwo Optimist und ich überlege mir, was man da machen kann. Ich habe 12 Jahre auf Wasserstoff gearbeitet. Ich glaube leider nicht an den Wasserstoff, muss ich ehrlich sagen. Und zwar nicht, weil er ungeeignet wäre in irgendeiner Form der Verarbeitung, sondern weil die ganze Infrastruktur eigentlich nicht wirklich sinnvoll darstellbar ist. Woran ich eher glaube, ist, dass wir Brennstoffzellen bekommen, weil wir werden das brauchen für lange Strecken. Da kann ich mir im Augenblick auch kein Batteriefahrzeug vorstellen. Wir werden Brennstoffzellen brauchen, aber die laufen dann, würde ich vorschlagen, entweder mit Ammoniak oder mit Methanol. Ja. Und das sind solche Sachen, die würden Welten eröffnen und die Sachen wirklich dramatisch vereinfachen anstelle dieses Wasserstoffs. Ja. Wasserstoff ist in aller Munde und das ist irgendwie eine heilige Kuh und sowas. Aber ich würde dringend raten, auch mal die Vorteile des Konzepts beizubehalten, aber nach Möglichkeiten zu schauen, wie man die Nachteile umgehen kann.
Ein schönes Schlusswort, Herr Fichtner. Das war's für heute. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Vielleicht hat der heutige Podcast ja dazu beigetragen, ein noch größeres Verständnis für diese immensen Herausforderungen in der Mobilität, speziell im Transport, aufzuzeigen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann mailen Sie uns doch einfach an patrick.rosen@kit.edu oder an meinen Kollegen, der heute nicht hier ist, daniel.messling@kit.edu oder twittern Sie uns an Helmholtz Ulm und Exzellenzcluster Polis. Vielen, vielen Dank an unsere Gäste, Herr Hayek, Herr Fichtner und Herr Kuchelmeier. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch. Tschüss.
Tschüss miteinander.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, kurz CELEST, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie, der Universität Ulm und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg.